Willkommen zurück zu Words of the Future. Das ist Folge 41 und Florian ist wieder da. Hi.
Juppie. Hallo, freue mich wie immer dabei zu sein. Ich muss auch tatsächlich, muss man sagen, diese Woche hier sitzen, weil ich habe original auf Twitter gar nichts mitbekommen von, außer jetzt die Samsung Keynote und so Sachen. Aber ich bin irgendwie, brauche ich hier meinen neuesten Newsflash heute.
Die Samsung Keynote ging in eine ähnliche Richtung wie die letzte Pixel Keynote. Auch mit
viel Software.
Gemini-Nano-Integration und sowas.
Also einfach viel KI-Software, was jetzt langsam in die Hardware, in die Handys eingebaut wird, nativ. Das, was man ja eigentlich so erwarten würde, da verstehe ich, da muss ich allerdings fragen, das sind aber dann ja bislang nur so, ja, so KIs im Hintergrund, nicht irgendwie großartig Assistenten, ne? Also Bixby beispielsweise, das hat mich, als ich das mitbekommen habe, gewundert, ist jetzt nicht, also ich hatte erwartet, wenn die halt anwerben mit Samsung Keynote, jetzt wird ganz krass auf AI gegangen, dass die dann halt ein Bixby raushauen, was irgendwie so auf ChatGPT-Niveau performt, wo du halt dich wirklich mit unterhalten kannst, was irgendwie, ja, total useful ist, aber das war ja gar nicht der Fall, ne? Also das Bixby-Ding haben die ja fast nicht angefasst, sondern die haben ja eher so KI im Hintergrund für Bildbearbeitung und für das und das laufen lassen. Das fand ich halt interessant.
Ich glaube, der Hauptproblem ist, dass diese Assistenten im Handy und ChatGPT einfach zwei komplett unterschiedliche Funktionen für Leute darstellen. Also ChatGPT benutzt du ja, wenn du irgendwas schreiben lassen willst, irgendwas erklärt haben willst, sonst was.
Ja.
Und den Handyassistenten willst du benutzen, um Timer zu stellen, irgendwas einzustellen. Ja. Und selten, um mit dem Assistenten über irgendwas zu reden. Das heißt, viel der Funktionalitäten, die ein Language Model hat, braucht der Handyassistent nicht. Und gleichzeitig ist das, was der Handyassistent machen soll, nämlich zuverlässige Steuerung von Handyfunktionen, gar nicht so simpel, Language Models umzusetzen.
Was ich mich da immer frage, ist, was dem, also ich stelle mir immer vor, was dem Ganzen übel zugutekommen würde, ist halt einfach dieses Sprachverständnis. Also wenn, ich reg mich ja immer drüber auf, dass ich in meinem Kalender mit dem Google Assistant nicht nach meinem letzten Friseurtermin suchen kann. Wobei die Aufforderung doch ganz einfach ist, wann ist mein letzter Friseurtermin? Der guckt halt, wann ist ein Termin, der den Titel irgendwie was mit Friseur hat, auch wenn ich den vielleicht dann Termin Friseur genannt habe. Aber solche Sachen, die in meinem Verständnis würde doch ein so ein Language Model, was ganz generell einfach Sprache versteht, die Semantik dahinter, auch dem Ganzen total zugutekommen. Also ja, unabhängig davon, ne, dass er natürlich noch steuern muss, bestimmte
Sachen. Genau, das ist der schwierige Teil, dem Language Model beizubringen, das Handy dann auch zu benutzen.
Ja.
Das ist das Problem. Aber da wird auch dran gearbeitet, da können wir nachher noch was drüber reden. Was ich beeindruckend fand bei der Samsung Keynote, war diese Echtzeitübersetzung bei Telefonaten, dass du mit jemandem Nachrichten schreiben kannst oder telefonieren kannst und in Echtzeit übersetzt wird.
Ja, das ist cool, aber das muss ich sagen, hat mich nicht so geflasht, weil sowas, also sowas in der Art haben wir ja schon mal irgendwie schon vor Jahren gesehen mit Google, ne? Also Google hat ja damals auch schon so ein Feature rausgebracht, wo du mit Leuten telefonieren kannst, aber dann irgendwie so eine Assistant-Stimme für dich mit den Leuten telefoniert und dir sozusagen einfach nur Text anzeigt. Und deswegen hat mich das nicht so beeindruckt, weil ab dem Zeitpunkt, ab dem so eine irgendetwas, ich nehme an, das war auch irgendwie KI,
Text. Bist du sicher? Wann war das?
Boah, das ist schon was länger her. Ich weiß, auf irgendeiner Google-Keynote haben die irgendwie so ein Feature da vorgestellt, wo du Anrufe mit sozusagen dem Google Assistant machen konntest.
Ich glaube, ich weiß, von welcher Keynote du redest. Das war die letzte Google Keynote, wo wir das neue Pixel vorgestellt haben.
Ach, dann ist das noch gar nicht so lange her. Wann war die denn?
Da reden die von demselben Model. Da reden die auch von Gemini Nano. Das ist dieselbe Technologie.
Ach. Ja, okay, aber vielleicht
hat sich auch... Du merkst, wie sich dein Framework im Kopf verschiebt. So, du denkst, lange her, das ist selbe Modellfamilie. Das ist noch dieselbe Generation.
Oh, damn, okay. Das ist natürlich krass. Nee, das ist 2018. 2018 ist dieses Video, von dem ich rede. Google Assistant can now make phone calls. Ja, da habe ich das nämlich das erste Mal gesehen. Ich weiß zwar nicht, ob das Feature dann direkt in die Handys gekommen ist, aber 2018 haben die das erste Mal sowas vorgestellt, wo halt ein Google Assistant für dich einen Anruf gemacht hat, einfach indem der die Sprache irgendwie synthetisiert hat und analysiert hat von, ne, vom Gegenüber. Also, und das habe ich nämlich im Hinterkopf gehabt. Und ab dem Zeitpunkt, ab dem sozusagen dieses Sprachverständnis und Sprachwiedergabe schon mal da war, ist es ja nur noch eine Frage von Übersetzung. Also es ist schon cool, muss man sagen, weil es jetzt wahrscheinlich
ich glaube nicht, dass das damals umgesetzt wurde, weil sowas Ähnliches haben sie ja bei der letzten Google Keynote nochmal vorgestellt.
Ja gut, das kann natürlich sein, dass das nur werbungsmäßig war und ich habe das nur so mitbekommen und habe gedacht, ja cool. Ja, aber nee, es ist ein cooles Feature. Ist ein gutes Feature.
Ja, oder so Sachen wie Notizen zusammenfassen, in Keypoints anordnen, Sprachrekorder fast zusammen, so Audioaufnahmen.
Ja.
Ist alles schon ganz cool. Aber das haben wir ja so ähnlich schon beim neuen Pixel-Handy gesehen. Mhm. Das ist einfach der Vorteil, wenn du so kleine Language Models auf dem Handy laufen lassen kannst.
Die laufen auch dann aber auch wirklich nativ auf der Hardware des Handys und nicht irgendwie in der Cloud. Also ich weiß, bei dem Samsung-Ding gibt es manche Features, für die man irgendwie Internet braucht. Also für diese ganz advanceden, glaube ich, Bildbearbeitungsprozesse brauchst du Internet.
Genau. Also alles, was ein bisschen komplexer ist, brauchst du Internet für. Und das Nano-Modell auf dem Handy ist mehr so ein Backup, falls du keine Internetverbindung hast, dass manche Funktionen weiterhin zur Verfügung gestellt werden können.
Ja, es braucht halt auch ein bisschen, bis es alles lokal läuft, ne?
Ja. Aber die Modelle werden ja immer kleiner, immer fähiger, immer optimierter. Das ist auch dieses Laufen lassen von Language Models. Wenn das Modell fertig trainiert ist und du musst es nur noch ausführen,
ja,
da wird so unfassbar viel optimiert mit so vielen kreativen Tricks. Ich habe zum Beispiel letztens einen Blogpost gelesen von dieser Firma, die das Leaderboard von Language Models macht, wo man die Models ranken kann mit so Elo. Und die haben ein System vorgestellt, das ist jetzt auch in PyTorch oder Hugging Face oder so integriert, was auch immer. Du kannst zum Beispiel, oder anders, ich habe ja früher mal erzählt, dass du, wenn du so ein großes Modell hast, kannst du ein kleineres Modell trainieren. Und das kleinere Modell prediktet Wörter. Und wenn das die richtigen Wörter sind, muss das große Modell praktisch nur bestätigen. Und das ist deutlich einfacher.
Ja.
Was die auch gemacht haben, dass du kein kleineres Modell überhaupt brauchst, ist, du kannst dir ja die Wörter, die Tokens anschauen, die schon generiert wurden oder die in der Frage vorkommen. Zum Beispiel Microsoft sind 2 Tokens. Und wenn jetzt das Language Model anfängt zu generieren, Micro, dann kannst du ja einfach vorschlagen, soll das nächste Token Soft sein, weil das schon im Text vorher vorkam.
Ja.
Und so den Output beschleunigen.
Na okay, also so ein bisschen so Autokorrektur, die mitläuft, sozusagen.
Ja.
Krass.
Und das beschleunigt den Output extrem.
Aber macht es den, es muss den ja in gewisser Maße auch irgendwie ungenauer machen, oder? Ist denn da was?
Nein.
Da so die, was?
Es macht ihn nicht ungenauer, weil das große Modell immer noch bestätigt, dass es das Token ist, was es generieren wollte. Aber das Bestätigen kostet weniger Rechenleistung als das actually generieren.
Krass, okay. Ja, das ist interessant.
Ja.
Also das führt dann halt dazu, so, dass das Ganze einfach effizienter,
ja, schneller,
effizienter läuft. Das heißt, es geht auch Richtung, kannst du irgendwie lokaler dann laufen lassen wahrscheinlich.
Ja, also weniger Hardware, es läuft trotzdem noch schnell. Also viele der Dinge sind einfach zur Beschleunigung, aber es gibt auch ein paar Ansätze, die es schaffen, die Größe der Modelle zu verringern, ohne Qualität drastisch zu reduzieren und so weiter. Also da haben wir noch nicht das Ende erreicht. Da kann noch viel rausgeholt werden. Aber wir werden in naher Zukunft keine GPT-4-Level-Modelle auf dem Handy haben. Das dauert noch ein bisschen.
Das wundert mich. Was heißt denn für dich in naher Zukunft? Wahrscheinlich so 2-3 Wochen oder was?
Nee, also nicht dieses Jahr. Wahrscheinlich auch noch nicht nächstes Jahr.
Echt? Das hätte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet. Weil wenn man sich so die Entwicklung anguckt, was du jetzt schon auf dem Handy irgendwie laufen lassen kannst an Modelle, ob das jetzt so Bildbearbeitung ist oder so, hätte ich jetzt gedacht, spätestens mit der neuesten Hardware-Generation und den neuesten Effizienzmodellen wird das doch mit Sicherheit dann...
Ja, das Problem ist, dass diese kleineren Modelle werden besser, aber es gibt halt bestimmte Sachen, Emerging Capabilities, die kommen erst ab einer bestimmten Größe. So, dafür brauchst du einfach größere Modelle und Handys sind halt sehr limitiert, was Rechenleistung und Speicher und so angeht. Du kannst halt, also vielleicht könntest du ein Gerät bauen in Handygröße, was GPT-4 laufen lassen kann, aber das wäre dann auch nach 2 Minuten leer und würde sehr heiß werden.
Ich verstehe, also die Rechenleistung ist noch immer noch astronomisch
für
solche großen Prozesse, okay.
Vielleicht haben wir aber, oder bin ich mir sogar recht sicher, dass wir bald GPT-4-Level-Modelle haben, die du auf dem Computer laufen lassen kannst.
Mhm. Ja, okay.
Also es gibt zum Beispiel 2 neue Modelle, einmal aus China, ein Modell, was ziemlich genau auf GPT-4-Level ist, vielleicht minimal drunter. Das heißt auch GLM-4.
Zufällig.
Und die Firma hatte einen Dev Day, wo sie es announced haben. Und es hat auch 128.000 Token Context. Es hat auch Vision Capabilities und kann Bilder generieren.
Weißt du, wenn du da irgendeinen Input gibst, den die KI nicht ausgeben darf, dann kriegt die auch: I'm sorry, but this prompt does not comply with the OpenAI Security Standards. Kommt dann da wahrscheinlich raus.
Es hat auch Tool Use, es hat auch Browsing, es hat auch Function Calling und es kann auch Code ausführen. Also es ist praktisch einfach ChatGPT Plus, aber in China.
Aber es ist trotzdem online, ne? Also es ist kein Open Source Lokal Ding, ne?
Nee.
Ja, okay. Weil das ist natürlich interessant, wenn du irgendwann, ne, wenn du sagst, du kannst auf deinem PC laufen lassen, dann impliziert das ja auch ein bisschen Open Source, ne? Das heißt, du würdest dann davon ausgehen, dass du ein GPT-4 Modell hast, was Open Source auf deinem Rechner lokal laufen kann. Das ist natürlich cool.
Da müssten wir vielleicht abwarten, bis die Llama 3 Familie kommt. Da kann ich gleich noch was erzählen. Eine andere Firma, die auch ein Modell in die Richtung rausgebracht hat, war Adept. Ich weiß nicht, habe ich über die schon mal gesprochen? Ich glaube nicht. Die arbeiten an so Agents, an genau diesen Modellen, die UI steuern können, wie wir eben drüber gesprochen haben.
Ja.
Und die haben FuYu Heavy trainiert, auch ein multimodales Modell, was knapp hinter GPT-4 Vision und Gemini Ultra liegt und besonders darauf trainiert ist, UIs zu verstehen, also die Oberfläche von deinem Desktop und Handy und so weiter und gut in der Lage sein soll, die zu steuern.
Auch Webseiten wahrscheinlich, nehme ich an, ne?
Also
ganz generell einfach digitale Infrastruktur zu navigieren.
Genau. Und es performt zum Beispiel deutlich besser als Gemini Pro.
In welchem Kontext wird denn sowas eingesetzt?
Also die arbeiten sehr viel an so Agents, Automatisierung.
Ah ja,
okay. Dass du einfach
deinem Assistant sagen kannst, ja, kauf mir für mich mal das und das und dann navigiert er halt Webseiten, guckt so, wo ist das am günstigsten.
Genau. Dann, ja, oder erstmal auch in Firmen für Automatisierung von bestimmten Arbeiten.
Ja.
Das macht Adept. Und dann kommen wir zurück zu Meta und Llama 3. Ich habe nämlich, es stehen ja einige Modellreleaser an und ich dachte bisher, Llama 3 würde jetzt so das nächste sein, was kommt. Weil das Llama 2 so lange her ist und Meta bisher recht zackiges Scheduling hatte.
Ja.
Aber Zuckerberg hat sich gemeldet und ein Video rausgebracht, wo er ein bisschen über KI gesprochen hat. Und da waren ein paar.
Hat er sich gemeldet?
Genau, aus seinem Geheimversteck, seinem Villen leer. Und hat ein bisschen darüber gesprochen, was so die Pläne sind. Und da waren einige sehr interessante Sachen dabei. Also, zum einen, Llama 3 wird gerade trainiert. Ich dachte irgendwie, Llama 3 wäre schon fertig. Ich habe gedacht, die feintunen das jetzt noch und testen das und dann kommt das raus. Aber offensichtlich hat es entweder länger gedauert oder sie haben später angefangen, als ich dachte. Aber vielleicht, wenn er Training sagt, meint er auch Feintuning.
Ja.
Aber es wird nicht mehr im Januar rauskommen, aber vielleicht Februar. Dann hat er gesagt, dass Meta plant, 350.000 H100-Karten zu kaufen bis zum Ende des Jahres.
Was ist das für eine Größenordnung? Sag mal so, wie viel haben andere Firmen bislang gekauft?
Das ist komplett absurd. Also Microsoft hat nur 150.000 und alle anderen Firmen haben so Ordergrößen 10.000.
Okay. Wo kriegen die denn, als ob Nvidia so viel produzieren kann? Wo kriegen die denn 350.000 in so einem Schwung her?
Ich glaube, Nvidia hat schon über 500.000 produziert und produziert weiter.
Was? Ich dachte immer, das wäre ein Produktionscap, was gerade irgendwie so erreicht ist vom Output her, aber es ist tatsächlich einfach wahrscheinlich.
Also schon Geld gecapped, hat. Weil alles, was sie produzieren, wird sofort verkauft.
Ja.
Also wahrscheinlich würden sie gerne noch mehr produzieren, aber es ist schon eine Menge. Und ja, Meta hat ja nicht nur H100, sondern er meinte, bis zum Ende des Jahres haben sie die Rechenäquivalenz von 600.000 H100s.
Mit den anderen GPUs, die noch haben und Rechenpositionen.
Genau.
Gut.
Und das ist so völlig absurd. Ich kann mir nicht vorstellen, wofür die so viel Rechenleistung brauchen. Also, dass es mehr als OpenAI hat. Es sei denn, sie fangen jetzt an, Llama 3 geht bis zu 200 Milliarden Parametern und sie wollen das jetzt kostenlos als Produkt in allen Meta-Produkten anbieten. WhatsApp, Instagram, überall, alles Language Model, alles die ganze Zeit.
Ja.
Für alle Nutzer. dann brauchst du vielleicht so viel Rechenleistung. Aber Meta, ich weiß nicht, wo die das Geld hernehmen. Also die kaufen jetzt gerade für Milliarden Hardware. Das ist komplett absurd. Das ganze
Geld aus den Nutzerdatenverkäufen. Ja, vielleicht trainieren die auch die neue geheime AGI, man weiß es nicht.
Und dafür genau, das kam nämlich auch. Zuckerberg hat bisher ja immer den Stand gehabt, wir wollen keine AGI, wir wollen einfach coole Produkte. So, wir brauchen Language Models für unsere Produkte und das war's.
Ja, so werkzeugmäßig.
Genau, aber jetzt meinte er, wir werden auch an, okay, er hat nur General Intelligence gesagt, aber er meint AGI. Aus zwei Gründen. Einmal der Vorwand, das Argument von ihm war, ja, wir brauchen generelle Intelligenz für das, was wir mit in unseren Produkten machen wollen.
Wir brauchen generelle Intelligenz. Den Satz hätte man eigentlich so stehen lassen können. Den würde ich unterschreiben. Wir brauchen generell einfach mal Intelligenz zur Abwechslung.
Aber ich glaube, der wahre Grund, warum er jetzt öffentlich davon spricht und sagt, dass sie daran arbeiten wollen, ist, dass viele Forscher auf dem Gebiet nicht bei Meta arbeiten wollten, weil angenommen, du bist jetzt KI-Forscher, arbeitest an Language Models und bist total hype wegen AGI, dann willst du ja nicht zu einer Firma gehen, die sagt, nee, wir machen nur was für unsere Produkte. Dann willst du bei OpenAI oder DeepMind arbeiten, die sagen, ja, wir werden AGI entwickeln.
Ja, ja.
Das heißt, der Move zu sagen, ja, wir wollen das auch, sorgt einfach dafür, dass mehr Forscher zu dir kommen. Unter anderem Meta ist ja auch eine der wenigen Firmen, wo du deine Forschung veröffentlichen kannst, weil alles Open Source ist. Ja. Das heißt, wenn du bei Meta arbeitest, kriegst du auch deutlich mehr Anerkennung in wissenschaftlichen Kreisen, als wenn du bei OpenAI arbeitest und niemals jemals deinen Namen sieht, weil OpenAI keine Paper veröffentlicht.
Ja, ja, ist ein, muss man sagen, ist ein smarter Move.
Ja, also ich bin ganz gespannt, was aus dieser Menge an Rechenleistung kommt.
Vor allem
aber Sam, ja, das ist das Wichtigste. Also sie werden weiterhin alles Open Source machen, was sie trainieren.
Auch die AGI schon, ist dann die große Frage.
Also laut Zuckerberg wäre das auch Open Source.
Das wäre ja wirklich interessant, ne? Weil das AGI, da wird ja immer so mit diesen dystopischen Szenarien gehandelt. Keine Ahnung, keiner weiß, was man muss quasi auf die Firma vertrauen, was dann die AGI kann und was sie nicht kann, wie die trainiert wurde. Und wenn die Open Source ist, wäre das so ein großer Kritikpunkt, der so ein bisschen auszuräumen wäre. Auch wenn man natürlich nicht in, ne, wir haben ja schon öfter durchdiskutiert, genau nachvollziehen kann, wie so eine KI dann im Genauen funktioniert, aber du kannst halt ganz generell einfach so in die Prozesse reinschauen.
Ja. Ich glaube, es ist auch ein smarter Move von Meta, sich jetzt so viel Rechenleistung zu sichern, weil Sam Altman sagt auch, dass Rechenleistung gerade der größte Limiting-Faktor ist. Es ist einfach nicht genug da.
Tja.
Sieht man ja auch an GPT-4, dass die Probleme haben, die ganzen Nutzer zu versorgen, immer wieder Bottlenecks gibt. Ich nehme an, OpenAI hätte wahrscheinlich GPT-5 auch schon rausgebracht, wenn sie deutlich mehr Hardware hätten, um das anzubieten.
Bietet denn Meta eigentlich solche Produkte, sowas an wie ein GPT, wie OpenAI mit GPT, mit ChatGPT? Eigentlich nicht, ne? Meta veröffentlicht nur die Modelle, aber so richtig eingebaut in die Produkte und gehostet tun die doch nicht.
Also in den USA ist, glaube ich, so Chatbots in WhatsApp drin oder sowas, oder in Instagram. Also da ist schon ein bisschen integriert. Und ansonsten werden die Llama-Modelle auch von Amazon gehostet. Also Amazon Cloud Service, da kannst du auch per API Llama-Modelle nutzen. Und ansonsten, die sind Open Source, die werden überall gehostet. Für niedrige Preise.
Immer frage, also Meta hat in dem Fall ja einen total großen Vorteil gegenüber OpenAI, die ja immer einen Teil ihrer Rechenleistung zur Verfügung stellen müssen, um eben ChatGPT am Laufen zu halten. Ne? Also wenn quasi jemand Anfragen auf ChatGPT 4 und so stellt, was jetzt auch nicht gerade wenig ist mit GPT 4, deswegen kostet die auch so viel mit dem Plus-Abonnement, da ist das ja immer Rechenleistung, dass sozusagen von deren Gesamtsumme an Rechenleistung abgezwackt wird, um dann in dem Moment diese Anfrage zu bearbeiten. Und weil OpenAI eben so eine große Firma ist, sind auch dementsprechend viele Leute. Und das hat man ja auch gesehen an dem Beispiel, was jetzt vor ein paar Monaten der Fall war, dass sie dann irgendwie die Anmeldungen für GPT Plus canceln mussten, weil es war zu viel Traffic. Und das wirkt sich ja alles immer auch auf das Training von neuen Modellen wie GPT 5 aus. Und da, in dem Fall, hat ja dann Meta einen großen Vorteil, weil einfach alle Rechenleistungen, die eben haben, auch wirklich zum Training von neuen Modellen zur Verfügung stehen.
Ja, also gerade hat Meta sehr viel Rechenleistung einfach für Training zur Verfügung. Aber ich nehme an, sie haben die Karten alle gekauft mit der Absicht, jetzt weltweit auszurollen, die Modelle in ihren Produkten. Ich nehme an, wenn jetzt so die ersten Age 100s dann nachinstalliert werden, dass dann langsam das ausgerollt wird nach Europa, soweit das mit Copyright geht.
Ja, okay.
Und dann kommen ja bald noch mehr Modelle. Also GPT-5 wird bald kommen. Dann Mistral Big vielleicht irgendwann.
Wofür ist Mistral nochmal bekannt?
Die ja. machen auch Open-Source-Modelle bisher, was kleiner. Aber die haben das bisher beste Open-Source-Modell mit. Okay, nee. Also sie haben ein Modell, was nicht Open-Source ist, Mistral Medium. Das ist sehr close an GPT-4. Und sie haben ein Open-Source-Modell, das ist dieses Mixture of Expert-Modell. Das ist besser als ChatGPT 3.5 und ist Open-Source.
Krass. Ja, okay.
Und ich nehme an, wenn Medium schon fast so gut ist wie GPT-4, wird Big deutlich besser sein, wenn das irgendwann kommt.
Open-Source oder Closed-Source?
Ich bin mal gespannt. Also vielleicht machen sie dann auch Medium Open-Source und lassen Big erstmal Closed-Source. Keine Ahnung. Irgendwas müssen sie ja auch als Produkt verkaufen.
Ja, okay.
Gemini Ultra sollte in vielleicht dieser Woche schon, vielleicht nächste Woche irgendwann rauskommen.
Da freue ich mich am meisten drauf, das in Google Bard integriert zu sehen und dann mal zu gucken, wie man das benutzen kann im Vergleich zu GPT-4.
Ja, das werde ich auch testen. Und ich glaube, GPT-4 wird nicht mehr lange der King sein. Also in den nächsten Wochen werden nach und nach Modelle rauskommen, die das schlagen.
Mhm.
Und dann, ja, dann wird GPT 4.5 oder GPT 5 kommen und neuen Standard setzen. Und ich glaube, der nächste Model Release von OpenAI wird für viele Leute überraschend.
In welcher Hinsicht? Weil es einfach so viel besser sein wird?
Ja. Also, was heißt so viel besser? Aber ich glaube, du brauchst nicht mehr viel besser als GPT 4, damit Leute zu dem Punkt kommen, sagen, oh mein Gott, ist das AGI oder Proto-AGI oder whatever.
Ja.
Auch weil laut Leaks oder laut Gerüchten GPT-5 ja nicht nur einfach schlauer sein soll, sondern auch ein bisschen mehr Funktionalität haben soll, ein bisschen autonomer sein soll.
Also wir sprechen da wirklich von was? Das Web-Navigieren, im Web interagieren, das ist ja eine Sache, wo GPT-4 gerade echt schwächelt. Der kann zwar irgendwie Sachen lesen, ja, im Internet und Webseiten besuchen, aber kann wirklich nicht viel damit, also teilweise ist es auch wirklich Bullshit, was dann da rauskommt, aber es kann auch nicht viel mit dem Internet, ja, interagieren.
Ja, ich glaube, gerade so ein bisschen Sachen in Kontext setzen, verstehen, was es tut. Ich nehme an, GPT-5 wird da deutlich besser sein, dass der ein bisschen schlauer interagiert mit den Systemen, die ihm zur Verfügung stehen.
Mhm.
Und da bin ich sehr gespannt drauf. Es wird wahrscheinlich auch deutlich besser einfach schreiben können, einfach in den üblichen GPT-Funktionen besser sein. Textgenerierung, Coden, Übersetzen, mehr Modalitäten, vielleicht Video. Das wird spannend. Okay. Vielleicht so eine kleine Proto-AGI schon.
Das wird ja meiner Meinung nach erst auch jetzt schon spannend mit Gemini Ultra. Wie weit diese Multimodalität oder wie seamless diese Multimodalität denn in diesem Modell eingebaut ist. Das kann man ja auch noch nicht absehen. Das finde ich halt interessant, weil auch da ist GPT-4 eben, kann man Sachen machen, aber es ist auch an manchen Stellen doch recht clunky, da mit Bildern zu arbeiten.
Ja, auch auf der anderen Seite bei Videogenerationen durch Videomodelle, es ist so viel besser geworden in den letzten Wochen. Also es kam Video Crafter 2 raus, das war schon ganz gut. Mhm. Aber das Killer-Videomodell, was ich gesehen habe, ist diese Woche rausgekommen von Google. Warte, habe ich irgendwo den Namen aufgeschrieben? Habe ich das nicht gemacht? Google Video Model.
Sonst fragt die KI.
Lumion.
Lumion, habe ich auch noch nicht von gehört.
Nee, Lumen? Google, du bist nicht hilfreich.
Frag die KI. Da musst du eine schöne ChatGPT-4
Lumiere. Komischer Name. Okay. Aber das war auf jeden Fall crazy. Also die Videos sehen schon sehr gut aus. Ungefähr so Dolly 2. Level.
Ja.
Stable Diffusion XL Level, aber als Video. Und vor allen Dingen kannst du nicht einfach nur Videos generieren, sondern du kannst auch noch einen Style mitgeben, dass es Videos in einem bestimmten Stil generiert. Du kannst speziellere Anweisungen geben. Ist auch geeignet für so Video-Editing-Funktionen. Also ist einfach ein sehr nützliches Modell für alles, was mit Videos zu tun hat.
Aber
Video-In-Painting und sowas.
Aber es ist nicht kostenlos verfügbar, oder?
Nein, nein, nein. Ja, okay. Ich nehme an, das wird dann irgendwo in Google-Produkten auftauchen. Oder es ist halt pur Research und sie arbeiten schon an der nächsten Version, die besser ist.
Ja.
Also auf jeden Fall ein Meilenstein. Also wir haben langsam einen Punkt erreicht, wo Videogeneration da ist.
Tja, warte mal bis zur nächsten US-Wahl.
Das wird furchtbar.
Ja, ja.
Apropos Chips. Sam Altman hat nicht nur gesagt, dass er mehr Chips braucht, der hat ja auch ein neues Startup oder Tochterfirma von OpenAI oder so, das Chips produzieren soll, als Konkurrenzfirma zu Nvidia, extra für KI. Und der sammelt gerade Investoren, weil du logischerweise ein paar Milliarden brauchst für so Chipfirmen. Und vor allen Dingen soll der Plan sein, die ein bisschen auf der Welt zu verteilen, damit die nicht so geodependent sind wie die Fabriken in Taiwan. Das ist ja aktuell ein Problem.
Ja, wobei man sagen muss, wir können ja in Rückgriff auf die Taiwan-Wahl da nochmal in Bezug drauf nehmen. Oder hast du das in einer der früheren Folgen mit Nico schon gemacht?
Ich habe mit Nico drüber gesprochen, wer gewonnen hat und was das jetzt bedeutet.
Ist ja jetzt nicht das Worst-Case-Szenario gewesen, muss man sagen.
Für Amerika und die Taiwan-Leute wahrscheinlich nicht. Aber es heizt natürlich die Spannung mit China an.
Ja gut, aber da muss man sagen, es ist natürlich, dann ist es aber eine weitere Entwicklung von dem, was wir bislang hatten. Ne? Also es hat sich jetzt ja
das stimmt,
nicht großartig was geändert. Es ist jetzt, wir sind weiter auf Kurs irgendwie zu schauen, was macht China damit.
Ja, Südkorea hat auch, ich glaube, 500 Milliarden in die Hand genommen. Also das Fünffache von dem, was wir für unsere Bundeswehr genommen haben, um Halbleiterfabriken, Fabs in Südkorea zu bauen. Als Konkurrent zu Taiwan, zu TSMC. TSMC, so.
Ja.
Also vielleicht haben wir in ein paar Jahren dann noch einen zweiten Standort für High-End-Halbleiter.
Ja, ist ja auch so eine ganz generelle Entwicklung. Das haben wir in der Taiwan-Folge auch schon gesagt, dass gerade Staaten dabei sind, eben genau sowas anzustoßen. Also auch in Deutschland gibt es ja jetzt immer mal mehr, kriegst immer mehr mit, da wird die und die Fabrik gebaut, Intel baut da und da eine Halbleiterfabrik und jetzt habe ich irgendwie, ich meine, ich hätte wieder mitbekommen, irgendwo in Nordostdeutschland wird jetzt wieder irgendwie ein größeres Werk, da wurden schon wieder mehrere Milliarden investiert in irgendein Werk und Deutschland ist ja nicht das einzige Beispiel. Also es ist, ja, muss man sagen, wenn es gut läuft, aber auch weiterhin nur ein Problem, was auf absehbare Zeit nicht mehr so kritisch wird, wie es jetzt ist. Also jetzt, ne, haben wir gesagt, ist es wirklich sehr, sehr brutal, wie abhängig alle von diesem einen Werk quasi in Taiwan sind. Dass das aber in 10, 15 Jahren, wenn es dann auch für China mit ihrem Plan, mit dieser chinesischen Wieder-Unity und so weiter kritisch wird, ist es wahrscheinlich, also unabhängig davon, dass das auch, also ne, wenn man dann sich versucht, einen Staat wieder einzuleiben, irgendwie nicht die ganz generell geilste Entwicklung ist, für uns aber hier nicht mehr so kritisch sein wird, nehme ich an, wie das jetzt wäre.
Das stimmt natürlich. Auf der anderen Seite, viele der westlichen Fabriken, die aufgebaut wurden, werden jetzt auch wieder dicht gemacht, weil entweder nicht genug Expertise vor Ort vorhanden ist oder die Arbeiter einfach zu teuer sind.
Oder keine Güter ankommen wegen 6-tägigem Bahnstreik zum Beispiel.
Ja, oder weil die Regierung dann auf einmal beschließt, das doch nicht mehr mitzufördern. Das ist halt schwierig. Aber ich kann mir vorstellen, dass Südkorea da ein bisschen mehr durchzieht. Gerade wenn da Samsung beteiligt ist. Ja. Die haben das ja alles fest im Griff.
Aber auch Südkorea ist jetzt, sagen wir mal so, nicht so gerade das geopolitisch stabilste Land in der Region, wenn man sich Nord-Südkorea anguckt. Also gerade ist es natürlich so, ne, das Nachbarland Nordkorea hat nicht so ganz so viel, also ist jetzt schwer abzusehen, ne, aber es ist jetzt nicht absehbar, dass da in den nächsten paar Jahren irgendwie großartig was mit Süd- und Nordkorea passieren wird. Aber es ist ja nicht auszuschließen, dass da andere Player, politische Player in der Region auf einmal anfangen, Nordkorea auszustatten mit was auch immer, was weiß ich was.
Ja, aber welche Region auf der Welt ist gerade nicht politisch instabil?
Das mecklenburgische Vorpommernland.
Ah, weiß ich nicht. Hast du die AfD-Umfrageergebnisse ja, gesehen?
True, true. Ja, es ist spannend.
Es gab ein weiteres Modell von DeepMind. Diesmal kein Language Model oder Videomodell, sondern Alpha Geometry aus der Alpha-Modellfamilie, das Mathe-Olympiade-Aufgaben im Bereich Geometrie lösen kann, und zwar besser als die besten Menschen.
Ja, Props.
Es war richtig interessant, was sie gemacht haben, wie die geometrischen Probleme in eine Sprache übersetzen, die das Modell verstehen kann und es dann auf synthetischen Daten trainieren. Also es hat keine menschlichen Ergebnisse gesehen. Das waren nur synthetische Daten. Das war komplett per Self-Learning.
Aber kann das Modell kann das irgendwie Grafiken einsehen? Oder wenn du sagtest, man hat irgendwie geometrische Sachen in eine für das Modell verständliche Sprache übersetzt, dann heißt das Ding hat jetzt nicht irgendwie, dem kannst du ein Bild zeigen von irgendwelchen geometrischen Aufgaben und das wird die lösen, sondern das ist ja immer irgendwie mit Text.
Ja doch, du zeigst dem das Bild, aber der erste Schritt ist, dass aus dem Bild, das wird übersetzt, das Bild wird, also zum Beispiel du zeigst dem ein Dreieck, dann wird daraus so eine Sprache gemacht, was sagt, erster Winkel so und so viel Grad, rechter Winkel hier und so weiter.
Also du könntest dem auch basically einfach die Beschreibung dieser Grafik geben.
Ja.
Okay.
Und dann führt das den gesamten Beweis aus, mitsamt kreativer Schritte, ich erfinde mir einen Kreis hier, ich stelle mir eine Gerade da vor. Und da wird, glaube ich, sogar intern ein Language Model benutzt, was dann ein bisschen den kreativen Part beisteuert. Von, ja, hier denke ich mir noch irgendein Dreieck dazu. Das ist ja immer so ein bisschen der Trick bei diesen Mathe-Olympiade-Aufgaben, dass man irgendeinen Einfall braucht. Und das ist eigentlich ein bisschen das Beeindruckende, dass da Modelle in dem Moment so kreativ werden können.
Da bin ich raus, du.
Das hat mir ja damals schon der erste Moment, wo wir das gesehen haben, war damals mit AlphaGo, Move 37.
Ah klar, jetzt wo du sagst, ja, AlphaGo, Move 37.
An alle Zuhörer. Das war ein legendärer Moment in Machine Learning, als AlphaGo einen Zug gemacht hat, der auf menschliche Spieler komplett seltsam gewirkt hat. Also es war ein objektiv gesehen schlechter Zug und kein Mensch hätte ihn jemals gemacht. Und das Modell wusste auch, dass kein Mensch den jemals machen würde. Aber es hat sich herausgestellt, dass es ein total brillanter Zug war.
Weil der so in die Zukunft wahrscheinlich gedacht ist, nehme ich an.
Man denkt, ja, weil es einfach eine sehr kreative Lösung war. Es war so das Zeichen, ja, KIs können sehr kreativ spielen und denken.
Krass, aber das ist dann ja auch der Beweis. Das muss man aber, wahrscheinlich ist es auch deswegen, so wie ich es verstehe, der Beweis dafür, dass das nicht irgendwie nur Reproduktion aus Trainingsdaten ist. Weil wenn du sagst, das ist so ein Zug, den hätte kein Mensch gemacht und der hat auch basically kein Mensch gemacht, dann ist das ja wirklich irgendwie aus dem Trainingsprozess raus distillierte Kreativität gewesen. Oder
genau, Neuheit. Deswegen ist Suche so wichtig. Also dieses ganze Reinforced Learning und gerade bei AlphaGo war ja auch viel Tree-Search, wo man durch mögliche zukünftige Züge geht. Da entsteht halt viel Kreativität, wenn man so vorausdenkt und sich was überlegt. Das ist schon ein wichtiger Bestandteil. Und das hat halt diese Alpha-Modelle von DeepMind fokussieren sich darauf im Vergleich zu den Language Models von anderen Firmen, die ja einfach nur das nächste Wort predikten. Wo wir gerade bei dem Thema sind, ich habe ein Paper gelesen über Kultur und Language Models, also wie KIs unsere Kultur beeinflussen. Und eins der Beispiele, die die angebracht haben, ist, dass menschliche Go-Spieler deutlich besser geworden sind, nachdem Go-KIs rauskamen. Das hat man damals ja auch bei Schach beobachtet, dass Maschinen da einen sehr positiven Effekt haben auf die Fähigkeiten von Menschen.
Nach Zug 37 von AlphaGo. sind die Menschen plötzlich richtig gut geworden. Ja, ist verständlich, aber es ist ja auch so ein bisschen so, weil einfach so Möglichkeiten eröffnet werden. Ne? Also ich nehme an, man hat ja dann im Nachhinein geguckt, warum dieser Zug 37 von dem AlphaGo so gut war und hat dann daraus Informationen gezogen, die dann man verallgemeinern kann und davon gehe ich jetzt aus. Ich bin ja kein Go-Spieler. Das muss so
gut sein. Genau, also das fasst es gut zusammen. Spieler sind danach ein bisschen offener geworden zu möglichen anderen Zügen, die der Computer vorschlägt. Das heißt, Spieler haben gelernt, die Ideen vom Computer zu übernehmen. Aber gleichzeitig, was auch passiert ist, ist, dass Menschen neue Strategien entwickelt haben, die weder von Menschen in den letzten 2000 Jahren gemacht wurden, noch von den Computern. Das heißt, durch die Computer sind einfach alle Go-Spieler, oder zumindest die Top-Go-Spieler, noch kreativer geworden.
Ja, so ein Weckruf für Kreativität so ein bisschen.
Ja, und ich hoffe, dass man so einen ähnlichen Effekt dann auch in vielen anderen Bereichen sehen wird. Zum Beispiel hat jetzt eine japanische Autorin einen Buchpreis gewonnen und hat nachher gesagt, dass 5% des Buches von ChatGPT geschrieben wurden. Ja. Aber wenn sie eine Auszeichnung bekommen hat, dann kann es ja nicht so schlecht gewesen sein. Vielleicht bringt dann die Zusammenarbeit aus Mensch und Maschine noch neue Höhen in Literatur und anderen Bereichen.
Das werde ich mal mit meiner Bachelorarbeit ausprobieren, wenn ich mal schauen, ob sich da auch diese positive Wechselwirkung entfalten kann. Ja, nee, ich muss aber sagen, es gibt ja Bereiche, in denen ist das irgendwie, also in denen eignet sich das besser als in anderen. Ich muss sagen, bei diesem Literaturding, das ist, weiß ich nicht, finde ich ein bisschen weird, weil auch dieses Konzept einer Literaturauszeichnung ich noch nie so ganz verstanden habe. Also irgendwie Künste auszeichnen, das gilt genauso für Grammys und so für musikalische Auszeichnungen. Es ist ja irgendwie immer ein subjektives Ding und dann hörst du was, kriegst immer so ein Grammy und du denkst dir, hä, das ist überhaupt. Ne? Deswegen, das ist halt interessant so, da hat offensichtlich das Produkt aus GPT und Autorinnen hat irgendwie die Vorlieben der Jury da oder wie auch immer diese Bewertung zustande gekommen ist, getroffen. Aber dass das so ganz generell, also was man sagen muss, ChatGPT ist in dem Maße ja erstmal nur eine Reproduktion aus irgendwie dem, was jetzt gerade als Kultur besteht. Ne? Also bei ChatGPT weiß ich jetzt nicht, dass es irgendwie bekannt ist, dass da großartig neue Satzstrukturen oder Erzählmodelle plötzlich gefunden werden, sondern das ist eigentlich eher Reproduktion und dann ist auch irgendwie klar, wenn man das gut einsetzt, dann ist das halt einfach so, wie man es kennt, ne? Wenn man das gut verwendet. Deswegen, da sind wir wahrscheinlich noch davon entfernt, irgendwie großartig Einfluss von KI zu haben, aber in anderen Teilbereichen, da würde ich dir zustimmen, ist es auf jeden Fall der Fall. Ob das jetzt auch einfach dieser synthetische Look von KI-generierten Sachen ist, den man vielleicht häufiger mal dann in auch menschengenerierten Sachen findet.
Ja, also noch ein bisschen auf der Kippe, aber ich denke, es wird langfristig dann schon in die Richtung gehen. So, ganz anderes Thema. Die Vision Pro von Apple kannst du dir ja jetzt vorbestellen und die wird auch bald ausgeliefert. Aber ich habe noch keine so richtig großen Reviews auf YouTube dazu gesehen.
Die sind ja alle, soweit ich das mitbekommen habe, unter einem Non-Disclosure Agreement. Also die durften die irgendwie schon so haben, aber die meisten Influencer, YouTuber, die ich da gesehen habe, die sagen immer, ja, ich habe jetzt schon das und das darf ich sagen. Ich nehme an, die werden da so Apple-typisch irgendwie einen NDA unterzeichnet haben und deswegen hört man davon nicht mehr.
Kommt wahrscheinlich dann alles am selben Tag. Das Einzige, was ich gehört habe, ist, dass das Ding unfassbar schwer ist. Ja. Das ist kein Wunder, wenn es aus Metall ist.
Das habe ich auch gehört. Und ich habe auch gehört, also das, was ich in dem Kontext immer gehört habe, ist, dass das Gewicht gar nicht so das große Problem ist, weil ja auch das wird immer verglichen mit der Quest Pro von Meta, die ja auch durchaus schwer ist. Aber die Gewichtsverteilung wird in dem Fall immer so als großer Nachteil angesprochen, weil die Quest Pro irgendwie das Batteriepack hinten am Kopf hat und den Rest vorne und deswegen ist das Ganze schön zentriert und das geht gut klar, während die Apple Vision Pro hat alles vorne bei dir auf der Nase und deswegen rutscht das Ding asozial immer auf die Nase, so, das ist halt so, ja, müssen wir dann schauen, aber das ist jetzt, ne, kann man vorhin dann nicht ganz sagen.
Das Problem hatte ich auch bei der Quest 2, dass du halt so ein schweres Gewicht vorne im Gesicht hast, das so runterzieht, ist nicht angenehm. Also, ich weiß auch nicht, warum Apple das aus Metall machen musste.
Sieht schön
aus. Ich hoffe, dass... Ja, aber...
Du musst ja irgendwie die 3.000 Euro gerechtfertigen. Du musst da halt fettes Aluminium einbauen.
Und dann auch noch der noch höhere Preis, wenn du ein bisschen mehr Speicher haben willst.
Ja. Ich bin gespannt,
was da drauf läuft.
Ich werde direkt mal schauen, und das kann ich dir vielleicht auch empfehlen, wenn die dann rauskommt, mal auf solchen Webseiten wie Grover zu gucken, wo man sich so Technik mieten kann. Das habe ich nämlich damals mit der Quest 2 gemacht. Da habe ich mir damals, ich meine, das ist ein anderes Beispiel, ne? Die Quest 2, die war doch schon was auf dem Markt, da konntest du die einfach mieten. Da habe ich irgendwie für 34 Euro im Monat, habe ich mir die einen Monat geliehen, habe für 34 Euro einfach mal reingeschnuppert und so ein bisschen geguckt, ein bisschen ausprobiert. Das werde ich versuchen, auch mit der Apple Vision Pro mal zu versuchen. Und das ist natürlich für dich auch interessant und auch für alle Hörerinnen und Hörer draußen an den Empfängnisgeräten. Sollte das verfügbar sein, lohnt es sich vielleicht einfach mal, das so als Demo-Phase ein bisschen, um mal selbst mal zu, ne, zu erfahren. Wie geil ist es denn? Das soll ja durchaus auch technisch recht cool sein, diese Brille.
Ja, also VR ausprobieren ist immer eine gute Idee. Sollte man mal getestet haben. Und dann erwarte ich, dass du uns ein ausführliches Review hier im Podcast gibst.
Wenn ich das überhaupt kriege, ich ahne schon, dass erstes Szenario gar nicht verfügbar sein wird und zweites Szenario, dass es hoffnungslos ausverkauft sein wird.
Möglich, ja, wahrscheinlich.
Spätestens jetzt, wenn ich das hier im Podcast so anpreise, werden sich die Leute dann darauf stürzen.
Die Disney Research Abteilung hat jetzt auch für VR so einen Holoteil-Boden gemacht, wo du praktisch drauf laufen kannst und in Place bleibst.
Das habe ich gesehen, also das sah aber übel slow aus. Das sah aus, als wenn du da lossprintest, dass du da übel gegen die Wand klatscht.
Ich meine, es gibt ja schon mehrere so omnidirectional Treadmills, ja, von verschiedenen Firmen, zum Teil auch für zu Hause, für den Hausgebrauch.
Aber da bist du immer so eingeharnest dann da drin.
Genau, ja. Ja, es gibt dafür halt keine geile Lösung. Also die Leute, die sich Full Dive VR wünschen, so bequem wird das nicht mit Handschuhen und Exoskelett und Ding vor Gesicht für Geruch. Das ist einfach, du schleppst so viel Zeug mit dir rum, um irgendwie Eindrücke zu simulieren.
Ja.
Keine Ahnung.
Aber ich kann mir das schon vorstellen, also so gewisse Sachen, ich glaube, da hatten wir tatsächlich auch in der Folge drüber geredet, dass so gewisse haptische, gewisse Sinneseindrücke zu emulieren. Gewisse sensorische Eindrücke zu emulieren gar nicht so viel Sinn ergibt wie andere. Also so Sachen das Visuelle zu emulieren ist total sinnvoll, weil wir einfach total viel Informationen darüber aufnehmen. Auch so, auch auditive Eindrücke gehören einfach dazu, sonst ist irgendwie die Immersion nicht gegeben. Und dann ist es aber schon als nächstes irgendwie so, dass wenn man Richtung Bewegung geht, ist schon irgendwie noch ein Gamechanger, aber so Sachen wie olfaktorisch heißt es, glaube ich, also riechen, total eigentlich unwichtig ist für die Immersion oder auch.
Aber Berührung ist ja schon wichtig.
Berührung ist so das Nächste, ne, was man noch hat, so Bewegung und Berührung, also die ganzen haptischen Sachen. Und da, ich meine, ich kann mir da vorstellen, dass so ein Pad, auf dem du dich bewegst, ist schon für das generelle Fortbewegen, ist schon cool.
Das Problem bei VR zum Beispiel, angenommen, du spielst irgend so ein Fantasy-Game und hast ein Schwert in der Hand. So, das würde sich nie normal anfühlen, weil erstens spürst du kein Gewicht und zweitens, wenn du was mit dem Schwert schlägst, spürst du keinen Widerstand.
Ja. Das kann
heißt, also, das wird schon nie richtig funktionieren.
Aber pass auf, das ist nicht weit genug gedacht, weil in ein paar Jahren, ein paar Jahrzehnten haben wir halt ein Brain-Computing-Interface, wo die Sinneseindrücke wirklich dann original simuliert werden. Weißt du, was ich meine? Also dann bist du halt komplett drin.
Ja, aber dann reden wir von einer ganz anderen Technologie.
Das ist richtig. Das ist richtig. Deswegen muss man mal schauen, wie das mit VR.
Ja.
Wie lange das noch der Standard der digitalen Immersion bleibt.
Ah. Kennst du den AI-Startup-Cycle?
Nee.
Was also, es gibt ja aktuell richtig viele AI-Startups.
Ja.
Und das folgt immer demselben Muster. Irgendwelche Leute, die bei OpenAI, DeepMind oder bei den großen Laboren arbeiten, denken sich, warum mache ich eigentlich keine eigene Firma? Ich weiß ja, wie das funktioniert.
Ja.
Dann gehen die zu Investoren. Die Investoren hören AI und Ex-DeepMind-Mitarbeiter, holen die großen Millionen raus, dann gründen die mit ein paar Leuten eine neue Firma, holen sich ein paar Studenten dazu fürs Programmieren, trainieren mit den Investoren so ein 7 Milliarden Parameter-Modell, bringen das raus, alles ganz toll, dann haben die kein Geld mehr und wissen nicht mehr, was die großen Labore Neues gemacht haben in der Zeit, dass sie weg sind. Und dann sterben sie wieder.
Jetzt. Ich hätte jetzt noch gedacht, die haben irgendein Feature, bringen die raus, was ein bisschen neuer ist, und dann kommt im nächsten ChatGPT-Update genau dieses Feature in ChatGPT rein und keiner nutzt mehr das Startup. Das ist ja wahrscheinlich das zweite Szenario.
Dass das AI-Startup-Wrapper-System, wo du ChatGPT-API nutzt, um irgendwas zu entwickeln, hier Ask Your PDF,
ja,
dann implementiert OpenAI das selbst und dann ist dein Startup nutzlos. Ja.
Da muss man aber auch sagen, da hat OpenAI mit diesem MyGPTs eigentlich einen guten Streich gemacht. Also noch ist es ja nicht so ganz ein Gamechanger, aber einfach die Idee, dass du auf deiner Plattform anderen Leuten die Möglichkeit gibst, irgendwie mit deinen Ressourcen eigene, in Anführungszeichen, GPTs für bestimmte Zwecke zu kreieren, ist ja übel, also ein richtiges, wie heißt das, Totschlagargument gegen oder für so diese ganzen Startups, die genau ja das gemacht haben.
Ja, apropos, die chinesische Firma, von der ich eben gesprochen habe, hat GLMs.
Ja, was heißt das?
Das ist auch ein GLM-Store, wo du Custom-Modelle...
Gut,
das ist einfach es ist 1:1.
Ja, gut. Wie heißt die eigentlich, die Firma? Closed AI oder was?
Die Firma heißt...
Wir nennen sie absolut Closed AI mit den GLMs.
Zipu? Z-H-I-P-U?
Ja, das ist quasi die chinesische Übersetzung von OpenAI.
So ungefähr.
Ja.
Aber es zeigt auf jeden Fall, dass GPT-4-Level-AIs mittlerweile nicht mehr so schwierig zu erreichen sind für Firmen.
Muss man auch sagen, jetzt auch schon was älter in AI-Terminologie gesprochen. Wann ist
GPT-4 gekommen? Ja, ja. GPT-4 hat Training beendet Ende 2022.
Ja, das ist ja komplett old.
Das ist sehr alt.
Das ist ja uralt. Und wann ist es veröffentlicht worden? Irgendwie
Anfang 2023? Irgendwie so, ja.
Schon ein Jahr alt jetzt. Also es wird langsam Zeit. Und das muss man mal sagen. Beachtlich daran ist ja, dass obwohl das Anfang 2023 veröffentlicht wurde und Gemini Ultra jetzt ja, ne, wann ist das fertig geworden im Training, weiß man nicht, aber jetzt veröffentlicht wurde Ende letzten Jahres, trotzdem noch absolut konkurrenzfähig ist mit diesen neuen Modellen. Das heißt, wir brauchen halt wirklich die nächste Generation, damit es dann wieder einen neuen Sprung gibt.
Genau.
Muss man aber sagen, glücklicherweise haben wir jetzt hier in der AI-Welt, das wollte ich noch in irgendeiner Folge mal erwähnt haben, finde ich es erfrischend, dass da so viel Konkurrenz ist. Also sowas, so, dass man nicht sowas hat wie beispielsweise bei Suchmaschinen, wo es basically Google gibt und alles andere scheiße ist. Oder bei, weiß ich nicht, bei Browsern ist es ja sowas ähnliches Ding. Oder bei Betriebssystem hast du entweder Windows oder macOS und Linux ist so irgendwie eine Sparte dazwischen, aber mehr gibt's nicht. Bei den AI-Sachen finde ich es erfrischend, wie viel, aber auch konkurrenzfähige andere Firmen es gibt. Also es gibt OpenAI, die irgendwie mal Vorreiter sind, aber Google fängt jetzt auch an mitzuspielen. Meta macht als Open Source irgendwie total geile Sachen, dass das Open Source ist. Dann gibt's die Apple kommt bald, hofft man natürlich. Dazu aber auch jetzt schon so Sachen wie
Mistral,
ja. Stability, nee, wie heißen die? DeepMind, also nee, DeepMind ist was anderes, aber ihr wisst euch
Anthropic, ja.
Das finde ich halt ganz cool, sodass auch dieses Ganze mit Startups sterben jetzt nicht so irgendwie tragisch ist, weil es gibt halt einfach sehr viele Player, die da in dem Raum spielen.
Ja. Ja, apropos Suchmaschine, also Google kriegt jetzt auch Konkurrenz durch KI mit Perplexity. Also Perplexity ist schon sehr nützlich.
Das muss man aber sowieso sagen, dass dieses Konzept der altmodischen Suchmaschine ja sowieso wahrscheinlich bald aussterben wird. Also, ne, ich bin auch immer häufiger einfach am Copilot fragen und komme da schneller zum Ergebnis, als wenn ich eine Google-Anfrage stelle und mir 4 Webseiten durchlese.
Ja.
Man muss halt immer nochmal nachgucken, aber das geht halt trotzdem einfach schneller, wenn du das als Anhaltspunkt nimmst, um dann zu verifizieren, ja, steht das wirklich auf der Webseite? Oder
etc. Aber Google arbeitet jetzt auch daran, also Google wird ja bald auch von KI unterstützt.
Ja, ja.
So, und bei Browsern kommt Gemini jetzt auch zu Google Chrome. Da kommen auch KI-Features, so wie bei Edge.
Das ist interessant, weil ich habe ja deswegen gerade die ganze Zeit Edge benutzt. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob Chrome wieder mich zurückgewinnt als User.
Ja, ich bin ja immer noch Firefox-Fan.
Ja, das ist richtig. Aber Firefox, ich weiß nicht, die haben noch keine KI.
Boah, die Folge ist fast vorbei und wir haben noch so viele News, also
Rapid weiter geht's. Jetzt. Eine Minute pro News, let's go.
Wir haben ein neues Paper von Meta, wo ein Language Model sich selbst verbessert, indem es sich Feedback gibt. Wir hatten bisher ja so extra Reward Models, die trainiert wurden, aber hier gibt sich das Modell direkt selbst Feedback. Und das ist überraschend gut, also damit hat Meta es geschafft, ihr 70 Milliarden Parametermodell auf GPT-4-Level zu bringen. Das war beeindruckend.
Das ist krass, weil das ist quasi Anfang von selbstverbesserndem, lernendem, immer weiterentwickeltem KI, oder wie kann man das bewerten?
Genau.
Das Ende ist nah, die Singularität kommt näher.
Also es gibt noch so ein paar Hiccups, zum Beispiel favored das Modell längere Antworten. Dadurch werden die Antworten immer länger, je länger man das macht. Aber
die favor ich auch, muss ich sagen, in real life.
Ja, manchmal schon. Manchmal will man auch nur einen kurzen Satz.
Ich meine, dass wenn ich rede, dann favor ich länger Antworten. Gut, next one, next news.
Genau, dann haben wir Spotting LLMs with Binoculars. Das ist ein Paper, das hat einen neuen Ansatz rausgebracht, um KI-generierte Texte zu erkennen.
Oh.
Und man muss sagen, es ist deutlich besser als alles, was wir bisher hatten, aber es ist noch nicht fehlerlos.
Aber wie funktioniert das denn? Das würde mich interessieren. Also du kannst ja nicht irgendwie in den Pixeldaten ablesen, wie in so einem Bild oder in irgendwelchen Metadaten. Du musst halt wirklich irgendwie mit dem Text arbeiten. Und wenn ich so einen Text von GPT lese, dann, ich meine, es gibt so ein paar Formulierungen, die sind dann irgendwie schon so ein bisschen irgendwie GPT-like oder auch, dass immer irgendwie Aufzählungen kommen. Aber wie funktioniert das denn? Kann man da was zu sagen schon?
Also wie der Name schon sagt, Binoculars, die nutzen zwei Modelle und schauen praktisch. Also die Grundidee ist immer zu gucken, würde ein Language Model das nächste Token generieren oder ist irgendwo ein Token drin, was das Language Model nicht generieren würde.
Ah, okay.
Und die haben irgendeinen Ansatz gefunden, wo sie zwei Modelle kombinieren, um das besser zu erkennen. Und das performt zum Beispiel sehr gut in so Newsartikeln oder Creative Writing oder einfach so Essays von Schülern.
Ah, okay. Wie ist also das mit solchen...
Deutlich zuverlässiger als so GPT-Zero oder sowas.
Wie ist das denn mit den Outputs von solchen Verschleierungsprogrammen? Also ich habe immer mal wieder mitbekommen, dass Werbung gemacht wird für solche einfach Webseiten, wo du deinen KI-generierten Text hochladen kannst und der den dann noch paraphrasiert in gewisser Weise, um zu verschleiern, dass er von einer KI geschrieben wurde. Ist da irgendwie auch schon was mitprobiert worden oder haben die sich erstmal nur sich auf KI-Outputs fokussiert?
Also die haben auch ein paar andere Sachen getestet, wo zum Beispiel dem Language Model gesagt wurde, talk like a pirate. Und geguckt haben, ob das dann immer noch erkannt wird.
Es wird dann erkannt als Pirat.
Und die Performance fällt natürlich ein bisschen ab, aber es ist immer noch deutlich besser als alles, was wir hatten. Aber wenn du dir natürlich richtig Mühe gibst, so du nimmst einen Custom Prompt, der natürlicher klingt, dann änderst du nachher noch ein paar Wörter, strukturierst einen Satz um, baust einen Rechtschreibfehler irgendwo ein und tauschst einen Punkt gegen Ausrufezeichen aus, dann kommst du immer noch durch. Und ja, im Zweifel, also du hast keine hundertprozentige Möglichkeit, das zu detekten.
Gut, an alle Schülerinnen und Schüler und vor Gericht durchkommen. Die hier zuhören, jetzt wisst ihr, wie ihr eure Bachelorarbeit auch noch abgeben könnt.
Also wenn ihr KI nutzt, gebt euch Mühe. Wenn ihr einfach den Standard ChatGPT-Output irgendwo kopiert, der kann mittlerweile tatsächlich erkannt werden.
Darf ich das nochmal korrigieren, die Aussage? Wenn ihr KI benutzt, dann nur zu Forschungszwecken und nicht zu Schreibzwecken, bitte. Dankeschön.
Genau.
Next one.
Japan hat eine Mondsonde gelandet. Als fünfte Nation etwas auf den Mond gebracht.
Krass. Nach der fünften Nation, nach USA, China, Russland, Coca-Cola und... Wallace
ich weiß
und Gromit.
Die dabei Let's sind. ich glaube nicht. Vielleicht.
Was haben wir hier gemacht? Einfach Forschung, Gesteinsproben nehmen oder was war das Konzept dahinter?
Ja, so der langfristige Plan von den Ländern ist ja mittlerweile wirklich auf den Mond gehen und da langfristig was aufbauen, eventuell Ressourcen abbauen, forschen, testen. Ja. Also der Mond wird, nachdem wir lange Zeit jetzt nicht da waren, wird er immer interessanter.
Ja, vielleicht, wird auch dann interessant, das finde ich ja, also die Sachen mit Abbauen und so, dies, das ist irgendwie cool, dann kann man sagen, man ist irgendwie auf dem Mond, aber interessant wird es dann, wenn man den Mond, das wird ja immer in dem SpaceX-Kontext genannt, als sozusagen Zwischenbasis zu reisen, unter anderem zum Mars, um dann da mal hin zu fliegen nutzt. Das finde ich wirklich interessant.
Der Mond ist schon eine ganz gute Basis.
Ja.
Aber ist relativ weit weg, also im Vergleich zu...
Das ist richtig, ja.
Also ich habe mal geguckt, so nah, wie man denkt.
Ich habe mal geguckt, wie man da hinkommt. Also die Flugtickets, die kriegst du nicht so ein. Ja. Next one.
Ja, was haben wir noch? Wir haben Nee, ich glaube. Ach doch, Superkondensatoren. Also, wir reden ja schon mal häufiger über Akkutechniks und wie viel krasser Akkus werden.
Müssen.
Genau, auch das. Und nur damit wir es hier mal gesagt und predicted haben, ich glaube, Superkondensatoren werden langfristig, also in ein paar Jahren, sehr relevant in vielen Bereichen. Zum Beispiel in Elektroautos oder sowas.
Ja, da muss man vielleicht dazu sagen, der Unterschied zwischen Batterie und Kondensator, das sind immer nur die Sachen, die gegenübergestellt werden. Eine Batterie kennt man ja, ne? Da kann man irgendwie schön gleichmäßig, kann man da Energie reinladen und dann hält das auch und dann kann man das auch schön gleichmäßig entladen. Das hat aber gewisse Caps, also so man kennt halt krasse Handybatterien, die können irgendwie mit 200 Watt aufladen und die können sich dann auch entsprechend entladen. Und Kondensatoren bislang waren immer diese, kann man sich vorstellen, wie eine kleine Batterie, die nicht viel Energie speichern kann, aber dafür unfassbar schnell laden und entladen werden kann. Und das wird dann immer so als Spannungsausgleicher benutzt, weil du einfach unfassbar da reinpumpen und direkt auch wieder entladen kannst in so einem Shortburst. Und jetzt musst du sagen, was ist denn ein Superkondensator?
Genau, also während Batterien chemisch laden, also da laufen chemische Prozesse ab, die Elektronen binden, sind Kondensatoren rein physikalisch. Da werden einfach Spannungen ausgetauscht. Und Superkondensatoren lösen das Problem von der kleinen Kapazität, indem die Oberfläche innerhalb des Kondensators extrem vergrößert wird.
Gut, dass der Kondensator aber großartig größer wird, ne?
Genau, einfach indem du zum Beispiel mit Graphen, was nur ein Atom dick ist, sehr viel Oberfläche erzeugst. Den einzigen Nachteil, den Kondensatoren, also wenn sie mehr Kapazität hätten, gegenüber Batterien haben, ist, dass Kondensatoren über Zeit Ladung verlieren. Also die speichern die nicht so langfristig, sondern laufen praktisch aus.
Aber wie sieht das denn mit der Abnutzung aus? Die chemischen Batterien haben ja immer so das Problem, dass die halt auf lange Zeit durch das Entladen und Beladen einfach an Kapazität verlieren, einfach weil sich die abnutzt. Das ist doch, nehme ich an, bei Kondensatoren nicht so ein großer Fall, oder? Wenn das alles nur physikalisch passiert und nicht chemisch?
Das ist einfach überhaupt kein Fall. Kondensatoren nutzen sich nicht ab.
Das ist natürlich geil, muss man sagen.
Also praktisch unendlich viele Ladezyklen.
Das ist cool.
Und vor allen Dingen sind sie komplett temperaturresistent. Also du hast nicht so ein Problem, wo Teslas irgendwo bei Minusgraden irgendwo feststecken und nicht mehr wegkommen.
Ja, interessant. Also Batterietechnologie wird ja immer relevanter, auch wenn es Richtung nachhaltiger geht und du hast ein Haus, wo eine fette Batterie im Keller hast, um die Diffusoranlage und du hast ein Auto, wo, ne, und du hast das große Züge. Man weiß es nicht, das ist interessant.
So Superkondensatoren werden ja gerade für Elektroautos genial. So, du fährst zur Tankstelle, hast in 2-3 Sekunden geladen und kannst dann fahren. Und da ist ja auch kein Problem, dass die Kondensatoren über Zeit Strom verlieren, weil du ja eh sofort fährst und den Strom verbrauchst. True. So, du kannst natürlich keine Kondensatoren verwenden für so saisonale Speicher, wo du Energie vom Sommer für den Winter speichern willst.
Ja.
Da brauchst du andere Formen von Energiespeichern.
Aber gibt's ja auch schon. Da gibt's dann ja so Speicher, wo du Wasser irgendwo pumpst oder wo du irgendwie geschmolzenen Sand irgendwo lagerst, der dann wieder Sachen erhitzt. Da gibt's ja total wilde Sachen.
Ja. Also das ganze Konzept Energiespeicher ist unheimlich wichtig für unsere Zivilisation global und gleichzeitig ist ein der Bereiche, wo wir aktuell unfassbar viele Fortschritte machen und sehr viele Durchbrüche und auch einfach sehr viele Erfolge zu verzeichnen sind. Und das macht mich doch sehr optimistisch, dass wir die Kosten für Energie und Energiespeicher da auch runterbringen können.
Nicht
also ich kann mir vorstellen, dass Elektroautos bald sehr, sehr viel günstiger werden.
Ja, nicht zuletzt auch, weil, und das da gehe ich mal von aus, diese ganzen Sachen, die wir auch hier mal ansprechen mit einer KI, die irgendwie in Materialforschung Sachen entdeckt, auch dazu beitragen, dass eben Batterieforschung vorankommt und die Energieübertragungsforschung und so weiter. Ne? Das ist halt der große Vorteil, den man gar nicht so hat als Konsument. Klar, man kann irgendwie GPT nutzen, lustig, aha, da kommen Sachen raus, aber einfach, was das für im Hintergrund für Forschungszwecke bedeutet, ist etwas, was gar nicht so klar immer kommuniziert wird, finde ich.
Ja. Also das ganze Problem mit Rechenleistung und Energie ist so ein bisschen der limitierende Faktor unserer Zivilisation. Und in beiden Bereichen gehen wir exponentiell nach vorne. Also
wir haben es tatsächlich mal geschafft, ein utopisches Schlusswort zu formulieren. Das ist ja, also das hätte ich ja nicht gedacht.
Ich wollte noch eine Buchempfehlung am Ende geben, die vielleicht ein bisschen liegt.
Ja gut, dann mach die Buchempfehlung.
Also ich habe vor kurzem angefangen, mich ein bisschen mehr mit Philosophie zu beschäftigen und ich bin ja politisch recht, also in vielen Bereichen sehr links und habe angefangen, Slavoj Žižek zu lesen, einen slowenischen Philosophen, der praktisch die Stimme für bestimmte linke Strömungen ist Hat auch mehrere Doktortitel und Professoren. Also, sehr interessanter Mensch. Auch ein bisschen seltsam in manchen Bereichen, aber schreibt sehr gute Bücher. Und ich habe Too Late to Awaken, What Lies Ahead When There's No Future gelesen. Ich muss sagen, das
klingt
war ein...
direkt nach einem spannenden Feelgood-Roman.
Ja, es geht ein bisschen um den Russland-Ukraine-Konflikt, Culture Wars, den Zusammenbruch der westlichen Demokratien, Faschismus, ein bisschen unsere aktuellen globalen Probleme und die Ursachen.
Schön.
Ich muss sagen, das war ein unfassbar interessantes Buch. Ich stimme da in vielen Punkten zu. Ich finde die Weltanschauung von dem Mann sehr spannend und nachvollziehbar. Also, es sind auch nur so 200 Seiten oder weniger.
Wenn ihr also nach dieser Folge euch zu wohl fühlt, dann wisst ihr euch, welches Buch ihr jetzt kaufen könnt, um ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsache zurückgebracht zu werden.
Wer ein bisschen in Philosophie reinschnuppern möchte, ich glaube, das ist ganz interessant.
Wunderbar.
Na gut, dann machen wir Schluss. Vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung, wie immer.
Und dann gehen wir straff auf die Einjahres-Jubiläumsfolge zu. Oh. Wollen wir eigentlich bei der 52. Folge dann mit Nico zusammen eine Dreierfolge machen?
Klar, sicher. Sicher doch.
Klingt doch gut. Na gut, dann ciao, ciao.
Ciao, ciao.